Ich habe mal gesagt, Mensch, geh doch mal raus, tu dir was Gutes. Nee, erstens hat sie keine Zeit und zweitens weiß sie nicht, wie viel Zeit sie noch mit ihrem kranken Kind verbringen kann.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Karin Eckstein. Sie kümmert sich um die, deren Leben schwer geworden ist. Familien mit schwerstkranken und behinderten Kindern. Für sie hat sie die Familienherberge Lebensweg gegründet. Wie das Leben dort aussieht, wie es überhaupt dazu kam und was sie bewegt, darüber reden wir heute. Karin, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu sein.
Dankeschön. Herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch. Sag mal, Herberge, das klingt für mich so ein bisschen nach Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef suchen eine Herberge, wo sie unterkommen. So ganz weihnachtlich geht es bei euch aber nicht so, oder?
Nee, aber das Wort Herberge hat schon den Sinn, dass der da drin steckt, weil da dürfen alle kommen. Da dürfen alle kommen und darf keiner abgewiesen werden. Von daher hat es schon Sinn, dass es Herberge heißt, ja.
Man kennt ja Jugendherberge. So. Genau. Was ist eine Familienherberge?
Familienherberge bei uns bedeutet, und Lebensweg hört ganz eng dazu, Familienherberge bedeutet, dass Familien mit schwerkranken Kindern bei uns zu Gast sein dürfen. Dass sie bei uns zur Ruhe kommen können, dass sie bei uns ihre Kinder gut versorgt wissen und selber einfach mal Paar sein dürfen, Eltern sein dürfen. Die Geschwister dürfen einfach mal wieder vorkommen. Das bedeutet bei uns eigentlich Leben in der Familienherberge.
Also es ist ja so, das ist ein Haus, so eine Art Hotel, kann man sagen, oder? Man kann das, oder ein Gästehaus. Und dann gibt es Räume speziell für pflegebedürftige Kinder, die da versorgt werden. Und der Rest der Familie auch.
Genau, also schon ziemlich gut beschrieben. Wir sagen ganz ungern Hotel, das klingt immer gleich so pompös, aber es ist tatsächlich ein Bereich, in dem die Eltern mit den gesunden Geschwisterkindern unterkommen, schlafen dürfen, sich wohlfühlen dürfen. Und es gibt einen extra Pflegebereich. Das ist auch das Besondere an dem Konzept, dass die Eltern ihre Kinder im gleichen Haus wissen, unter einem Dach. Das ist ganz wichtig. Und aber die Kinder, die kranke Kinder, werden 24 Stunden versorgt von fachlichen Kräften, also von Pflegekräften oder Heilerziehungspfleger. Genau, aber die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, dazuzukommen.
Sag mal kurz, wie sieht das Leben bei euch aus? Wenn ich reinkomme bei euch, was für ein Trubel ist da? Wie viele Menschen sind da? Wie muss man sich das vorstellen?
Also erstmal bunt. Das Leben ist bunt und die Möbel sind bunt. Dich erwartet viel Licht, viel Holz, viel bunt, viel Leben. Und das Schöne ist eigentlich, dass die Geschwisterkinder, die hört man dann eigentlich auch oft ziemlich laut, weil sie sonst nicht so vorkommen, die da wirklich voll genießen, dass sie mit ihren Eltern zusammen Programmangebote wahrnehmen dürfen, Freizeitangebote wahrnehmen dürfen.
Da wird gesungen, gespielt, gelacht.
Genau, es gibt eine bunte Runde, wo auch Gäste von außen kommen. Ja. Es gibt Angebote für die Eltern, die mal zur Massage gehen, zum Gespräch gehen, zum Töpfern gehen, kreatives Angebot, meditatives Angebot, also wirklich bunt weg. Sie dürfen frei wählen, das ist ganz wichtig. Also sie müssen nicht am Programm teilnehmen. Sie dürfen einfach auch mal sagen, sie sind nur ein Paar oder sie sind nur Eltern für das gesunde Kind. Dann beraten wir ihnen, was können wir denn machen überhaupt um Schützinger rum. Ne? Die Familienherberge liegt ja im Enzkreis.
Enzkreis, Baden-Württemberg, muss
genau,
man sagen,
genau,
Schützingen.
Genau, so gleich neben Stuttgart sozusagen. Ja. Genau, Maulbronn ist, glaube ich, auch noch ein Begriff. In der Ecke liegt Schützingen, genau.
Und wer kommt zu euch? Also wann hat man das Recht oder so da bei euch zu Gast sein zu dürfen?
Also das Recht, das klingt so tatsächlich, aber die Eltern haben ein krankes Kind, das einen Pflegegrad hat.
Erstmal einen Bedarf.
Genau, das ist der Bedarf, der da ist und die Eltern dürfen sich bei uns anmelden. Also ganz unabhängig von der Erkrankung des Kindes, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Angebote, die sich dann auf eine bestimmte Krankheit vom Kind spezialisieren. Angebote für Kinder nach Krebs, für Kinder mit Mukoviszidose und andere Dinge. Und bei uns spielt eigentlich die Erkrankung keine Rolle, sondern wichtig ist, die Eltern brauchen eine Auszeit, die Eltern suchen eine Auszeit und sie wollen sich nicht trennen von ihrem kranken Kind. Das ist so unser Angebot.
Sie wollen nicht allein in den Urlaub gehen, mit gegebenenfalls den gesunden Kindern und das kranke Kind abgeben, sondern zusammen, aber halt entlastet sein. So, ne?
Genau, und was den Eltern ganz wichtig ist, dass sie jederzeit das Kind besuchen können. Ne? Sie können jederzeit in die Station rein, sie können auch mal sagen, heute Morgen habe ich gerade Lust, mein Kind selber zu versorgen. Heute Nacht habe ich das Gefühl, ich muss mal gucken, ob es gut schläft. Und das hilft den Eltern eigentlich auch loszulassen. Das ist das Springende.
Und das heißt, ihr bietet ja also einen Rundum-Service an, sag mal Pflege für die Bedürftigen, für die kranken Kinder, aber auch Angebote für die ganze Familie, für den Rest der Gäste, die da sind.
Genau, und Vollpension auch für die Gäste. Mhm. Also die sind bei uns rundum versorgt. Die müssen sich um gar nichts kümmern, wenn sie nicht wollen.
Mhm. Genau. Klingt gut.
Ja, so ein bisschen wie Loriot, einfach mal nur sitzen.
Einfach mal nur sitzen, ja, genau. Sehr gut. Ja. Genau. Sag mal, ich habe gelesen, es gibt in Deutschland 190.000 schwer mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche, die eine 24-Stunden-Betreuung brauchen. 190.000. Das hat man so gar nicht im Blick, finde ich.
Ja, und die Zahl ist tatsächlich schon wieder leicht veraltet, aber die steht bei uns auch auf der Homepage. Inzwischen sind es um die 200.000. Mhm. Die Zahl steigt und man kriegt nichts mit, das sagst du vollkommen richtig, weil einfach diese Familie gar keine Zeit habe, auf die Straßen zu gehen, sich zu präsentieren, zu sagen, hallo, hier haben wir eine Not. Mhm. Hört ihr uns eigentlich? Sondern die sind einfach rundum beschäftigt.
Und das ist ein Riesenthema, darüber reden wir noch. Wie geht es eigentlich 200.000 Kindern, Jugendlichen, da hängen dann Familien dran, das heißt, es sind dann Eltern, Geschwister und dann sind wir ganz schnell bei einer 500.000 oder mehr Menschen, die direkt davon betroffen sind und die eigentlich keine Lobby haben oder die wahrnehmen. Das ist ein echtes Thema und für dich ist es so ein Stück Berufung geworden. Aber bevor wir dazu kommen, eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Karin, ich gebe dir zwei Alternativen und du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Erste Alternative, morgens oder abends?
Morgens.
Bist du Frühaufsteherin?
Ich bin Frühaufsteherin, aber kein Gespräch, nur Aktion.
Okay, erstmal Klappe halten, einfach arbeiten.
Ja.
Okay. Klein oder groß?
Klein.
Du hast schon ein Herz für Kinder, ne?
Ja.
Zu Hause oder unterwegs?
Beides hat seine Berechtigung bei mir. Ja. Wichtig, zu Hause abzutauchen, aber ich bin auch ein unglaublicher Mensch, der gern draußen ist und viel Gesellschaft hat.
Bühne oder stilles Kämmerlein?
Darf ich was zufügen?
Ja.
Wald.
Ah, okay.
Ja.
Also du gehst gern Wald,
heißt ja.
Spazieren gehen, Laufen
Joggen,
gehen.
Laufen, einfach so das Eingeschlossensein im Wald mit mir und ja, in dem Fall würde ich jetzt auch sagen, mit Gott unterwegs zu sein, aber wichtig auch einfach mal so die Ruhe genieße. Ja.
Hey, da kommt bei mir voll was ins Klingen, das geht mir genauso.
Das ist unglaublich, Wald.
Ich habe vor einigen Jahren mal so gedacht, hey, ich will mehr Wald in mein Leben bringen.
Ist gut.
weil das einfach toll ist. Ja. Also die frische Luft, die Natur. Mhm. Und es tut körperlich gut, hat aber auch so eine spirituelle Dimension, finde ich auch.
Also, ja, ich finde, es wird still, wenn man in den Wald kommt. Es wird einfach still und das setzt sich dann auch im Körper oder in der Seele fest.
Genau, tut umfassend gut. Dann erübrigt sich fast die nächste Frage. Stadt oder Land, wollte ich fragen.
Land.
Aber, ja, okay. Ja, Schützingen.
Schützingen am besten, genau.
Gut. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Leicht oder schwer?
Am liebsten hat man es leicht.
Ja, das ist schon, du hast ja schon mit viel Schwerem zu tun. Mit Menschen, die ein schweres Leben haben. Trotzdem, wenn man mit dir so redet und dir begegnet, du strahlst auch eine gewisse Leichtigkeit und Zuversicht aus.
Ja, leicht halt deshalb auch, also wenn du jetzt das anspielst auf unser Thema in der Familienherberge, ich würde mal sagen, das kommt ein Stück weit daher, dass wir oft die Schwere gar nicht so, wir nehmen sie wahr, aber sie nimmt nicht so viel Raum ein, weil wir eigentlich immer das sehen, was leicht ist, was gut ist, was geht noch bei den Kindern, was geht bei den Eltern noch, wo kann man Leichtigkeit verschaffen. Da kommt so die Schwere ein bisschen in den Hintergrund, ohne dass man es jetzt einfach ignoriert. Also ignoriert wird es in dem Fall nicht, aber.
Das finde ich auch das Charmante oder das irgendwo Faszinierende, vielleicht sogar Inspirierende, dass ihr es mit schweren Schicksalen zu tun habt, einerseits. Mhm. Auf der anderen Seite kommt aber auch das Kindsein durch. Und da ist immer auch irgendwie was Spielerisches und was Leichtes. Und dass das eben zusammenkommt, das kann auch heilsam sein, auch in der Wahrnehmung für alle Beteiligten, oder?
Absolut. Und das ist auch bei uns im Haus ist sehr viel, hast du ja vorher auch schon gesagt, sehr viel Lachen, sehr viel Fröhlichkeit. Es gibt auch Tränen. Also es hat beide seine Berechtigung, aber da bleibt man dann oft nicht stehen, weil wir suchen dann immer wieder Lebensweg. Es geht immer einen Schritt weiter.
Wort oder Bild?
Auch bei mir ist, glaube ich, Wort. Ich rede sehr gern.
Du redest viel, aber trotzdem hat man Bilder vor Augen, wenn man dir zuhört, ganz schnell. Krank oder gesund?
Am liebsten gesund. Aber mein Umfeld ist sehr viel mit Krankheit. Also sehr vielen Kinder, die halt krank sind, ja.
Letzte Alternative, Mut oder Wut?
Oh, die würde ich jetzt zusammennehmen. Mhm. Aus Wut entsteht ja, Mut, so war es bei mir nämlich auch. Also aus Wut und Hilflosigkeit entsteht Mut und dadurch auch Energie. Ja, das ist so ein Stück weit auch mein Lebensmotto. Ich kann ziemlich schnell wütend sein, ich bin sehr energisch.
Okay, und das, ja. Aber das macht dich dann initiativ, ne? Das
ja,
setzt dich
positiv,
in Bewegung.
Dann irgendwann ja. Wird es positiv, ja.
Ich glaube, das ist wichtig, dass es konstruktiv wird ja. Und nicht ja. Irgendwie so eine Wut, die dann nur auf den Tisch haut oder so. Und
nee,
dann,
die geht erst in den Wald und ja. Dann wird es positiv.
Dann wird es ja. Gut. Aber da sind genau. Wir gleich bei deiner Geschichte. Ja. Du hast ja eigentlich Kinderkrankenschwester gelernt, mhm. Warst in Stuttgart, Olga-Hospital, das mhm. Ist ein Kinder- oder ein Krankenhaus für Kinder.
Hier Kinderklinik, genau.
Mhm. Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Also da habe ich die Erfahrung noch gemacht, dass jedes Kind irgendwann gesund ist und nach Hause geht. Mhm. Nicht ganz gesund, aber zumindest es wurde ihm geholfen und die Eltern gehen nach Hause, man hat es entlassen und da bin ich dann stehen geblieben, da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht, ja, wie es mhm. Weitergeht mit vielen Familien, weil also, die waren tatsächlich nicht alle gesund.
Okay, mhm. Du, also quasi so Happy End Geschichten, so ein bisschen, mhm. Kind kommt, ihm wird geholfen ein Stück mhm. Weit und dann... Mhm. Mhm. Ist wieder gut.
Mhm. Aber auch das, man denkt nicht drüber, also ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Auch das, was wir vorher sagten, man weiß es gar nicht, man beschäftigt sich nicht mit dem Thema, wie es dann weitergeht.
Ja.
Genau, in der Situation war ich genauso. Ja.
Wie es dann aber weitergeht, mhm. Hast du dann später, du hast noch ein Studium gemacht, Gesundheitspädagogik, mhm. Und dann aber warst du in der häuslichen Krankenpflege mhm. Tätig. Das heißt, in den Häusern. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich kenne das eigentlich nur so vom... Ja, häuslichen Pflegedienst, vor allem für mhm. Alte Menschen. Mhm. So. Mhm. Mhm. War das so ähnlich?
Mhm. Ja, das ist leider nicht bekannt, dass es auch ganz viele Kinderkrankenpflegedienste gibt, ambulante, weil das notwendig ist bei der Anzahl auch von Kindern, ne? Keine mhm. Frage. Und das spielt sich so ein bisschen anders ab wie in der Erwachsenenpflege. Also ich zum Beispiel war bis zu 10-12 Stunden am Kind zu Hause bei den Familien. Manchmal einfach die Eltern zu entlasten. Manchmal hat auch tatsächlich die Mama oder der Papa noch gearbeitet. Es waren noch Geschwisterkinder da. Mhm. Das Schöne am ambulanten Kinderkrankenpflegedienst ist tatsächlich, dass man Zeit hat. Dass man Zeit hat in der Familie, sich wirklich um die Familie auch kümmern kann und nicht nur um das kranke Kind. Und da ist viel Gespräch dann auch gelaufen. Ja. Da kennt man die Familie dann richtig.
Und da hast du diese Familienwege und die Krankheitswege mhm. Auch nochmal von der anderen Seite mhm. Eben von der Perspektive zu Hause mhm. Kennengelernt.
Mhm. Genau, ich war echt schockiert, dass aha. Ich damals, als ich in der Kinderklinik war, so naiv eigentlich war und dann gedacht habe, ja, das Leben geht jetzt wunderbar weiter. Das war nicht so, denn die Familie, die zu Hause dann ein chronisch krankes, ein behindertes Kind oder auch ein Kind, das schon von Geburt an krank war oder auch durch einen Unfall krank wurde, dass sich das ganze Familienleben eigentlich um dieses Kind rankt.
Kannst du mal ein bisschen ein Beispiel nennen, wie das so mhm. Aussehen kann? Mhm. Also einzelne Fälle, wie so eine mhm. Krankheit ein Familienleben mhm. Verändert.
Also ganz spontan fällt mir ein, habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Zum Beispiel, ich war bei Katrin. Katrin war bis zum 6. Lebensjahr kerngesund, ist dann durch einen Unfall im Wasser ertrunken. Und von dort an war das Kind einfach im Wachkoma. Sie hat noch 3 andere Geschwister, Mutter, Vater. Die Familie hat sich so entwickelt, dass irgendwann auch der Vater das nicht mehr ertragen hat, gegangen ist. Das heißt, die Mutter war ganz allein für die 4 Kinder zuständig. Mhm. Das Kind war mit seinem Bett im Wachkoma. Man weiß ja immer nicht, was kriegt ein Wachkoma-Kind mit oder nicht. War noch so ein Drachensturm, so Beatmung. Mhm. Und die Mutter hat sich um das Kind gekümmert in 2 Schichten. Ich teile es jetzt mal in 3 Schichten ein, früh, Mittag und Nacht. Und wir als ambulante Pflegekräfte sind halt mittags gekommen, um sie zu entlasten. Hat aber bedeutet, dass die Mutter dann nicht sich hingelegt hat, sondern die hat dann die anderen Geschwisterkinder versorgt. Die kommen von der Schule, die brauchen Mittagessen, was in jeder Familie normal ist. Und das heißt, und nachts war sie dann wieder zum Nachtdienst da. Das nur mal, um zu zeigen, was so an einer Person hängt. Das heißt, die Mutter war eigentlich Pflegekraft, Mutter, Vater und alles auf einmal. Und ja, kleines Beispiel, ich habe mal gesagt, Mensch, geh doch mal raus, geh doch einfach mal raus, tu dir was Gutes. Nee, erstens hat sie keine Zeit und zweitens weiß sie nicht, wie viel Zeit sie noch mit ihrem kranken Kind verbringen kann. Und das war so eine Situation, die hat sich so ähnlich in allen Familien abgespielt, immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, noch auf das Kind konzentriert. Aber letztendlich, der ganze Alltag richtet sich am Kind aus. Jeder Kindergeburtstag, der geplant ist, fällt ins Wasser, wenn es dem kranken Kind nicht gut geht. Mhm. Jeder Ausflug, der mit der gesamten Familie vielleicht irgendwo noch möglich ist, fällt ins Wasser, wenn es dem kranken Kind nicht gut geht. Und wohin, wenn man mit dem kranken Kind in die Klinik muss? Wo geht die Familie, wo geht der Rest der Familie hin, wenn kein Papa da ist? Mhm. Also sind Dinge, kein Konzert, kein Friseurbesuch, nicht irgend, also man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, auf was die Eltern alles verzichten müssen, was für uns so im normalen Alltag eigentlich gang und gäbe ist.
Das ist eigentlich die komplette Überforderung,
absolut,
muss man so sagen, wenn man absolut sich die Situation so vor ja Augen hält. Das ja kann ja gar nicht gut gehen für alle Beteiligten, für die Mutter. Irgendwann ist ein Zusammenbruch programmiert.
Ja. Ja.
Aber auch die Geschwister, die dann immer von dem kranken Geschwisterkind geprägt sind.
Also sie müssen eigentlich schon sehr früh verzichten lernen, ne? Macht ja auch was mit den Geschwisterkindern.
Ja.
Die Mutter oder die Eltern sehen eigentlich, wo es hingeht mit den Geschwisterkindern, aber die haben gar keine Chance zu reagieren, weil der Fokus doch immer wieder sich nach dem kranken Kind ausrichtet. Was für die Eltern selbstverständlich ist, aber in dem Zwiespalt sind die einfach und schon allein die Situation zerreißt einen ja als Eltern.
Wie könnt ihr jetzt in so einer Situation helfen? Also man kann dann die Mama mit Katrin, die können dann kommen. Und da sind erstmal alle versorgt für ein, zwei Wochen.
Maximum 2 Wochen bleiben die Eltern oft, genau. Und das Schöne ist dann tatsächlich, dass die dann wirklich das mal leben, was sie zu Hause nicht können. Ne? Einfach mal sitzen bleiben. Es gibt schöne Bilder bei uns auf der Homepage, wo dann der Papa mit der großen Tochter einfach nur im Speisesaal sitzt und quatscht. Einfach nur quatscht. Oder was ich vorher sagte, Loriot, er sitzt einfach und macht gar nichts. Ne? Wo man dann schon versucht ist zu sagen, ey, sollen wir nicht mal ein Angebot warnen? Nee, nee, einfach nur sitzen. Die Eltern wollen einfach mal runterkommen und da begleiten wir sie auch. Die sollen einfach mal wieder zu sich selber finden. Die sind ja ziemlich weit weg von sich. Oder auch sich als Paar wiederfinden, denn die Belastung ist so groß zu Hause und wenn da das die Basis nicht stimmt, dann zerbrechen auch viele Familien daran.
Ja, gerade die Beziehungsthemen. Du hast das jetzt in der einen Situation schon angedeutet, wo dann eine Ehe auseinandergeht oder eine Beziehung.
Genau.
Weil das ist einfach so eine Überforderung, die dann da ist. Aber jetzt mal doch nochmal dann zurückgefragt, was helfen denn dann diese 2 Wochen im Jahr? Da sind immer noch 50 Wochen übrig.
Ja, das fragen wir uns tatsächlich auch immer und die Eltern signalisieren uns, dass manches Mal hilft es ihnen im Vorfeld schon zu wissen, sie können kommen.
Die Aussicht also, auf die Auszeit.
Genau,
so.
Genau. Ja. Vor kurzem war eine Mama da, die sagt, den letzten Monat habe ich wirklich nur noch überlebt, in Anführungsstrichen, weil ich wusste, ich darf jetzt kommen. Und manche bringen dann wirklich ihre Kinder, wenn sie schon öfter da waren, und schlafen erstmal. Also so dieses Hallo hier, Notinsel. Und es tut uns unglaublich leid, dass die Eltern auch wirklich nur so wenig Zeit bei uns verbringen können. Sie müssen Urlaub nehmen, wenn sie zu uns kommen. Es ist auch eine finanzielle Geschichte. Die Eltern bezahlen ihren Aufenthalt selber. Es gibt keine Unterstützung. Und von daher sind halt die 14 Tage nur. Und dann warten sie ja oft ein Jahr drauf. Wir hatten jetzt eine Mutter, die hat ein Jahr auf einen Aufenthalt gewartet. Und als der Aufenthalt soweit war, war sie eine Nacht da. Das Kind ist so krank geworden, dass es in die Klinik musste.
Okay.
Jetzt wartet sie wieder ein Jahr. Und das ist für mich, also da kriege ich selbst beim Erzähler, da, das tut unglaublich weh. Und da können wir leider auch nicht mehr helfen wie dieser Tropfen.
Sag mal, Karin, Stichwort Finanzen. Also die Eltern oder die Familien müssen ihren Aufenthalt bezahlen. Kann man sagen, klar, ist bei jedem Urlaub sonst auch so. Aber wie finanziert ihr euch denn? Weil das ist ja Personal enorm aufwendig.
Also es gibt tatsächlich deshalb auch nicht massenhaft solche Häuser, weil die Finanzierung einfach nicht steht. Ich habe ja das Konzept selber entwickelt und ich würde es jetzt gerade auch niemand raten, zweites zu entwickeln, weil es einfach so unklar ist. Der Hotelbereich, sage ich jetzt mal auch, oder dieser kleine Pensionsbereich, finanziert sich über die Eltern, die Vollpension bezahlen. Im Moment sind es knapp 50 Euro als Paar. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr dazu sagen, dass sich das eigentlich nicht trägt, aber es geht oft nicht anders, sonst können viele Familien gar nicht kommen. Und die kranke Kinder kriegen man teilweise über das Landratsamt, über das Sozialamt, Eingliederungshilfe finanziert und einen Teil die Intensivkinder über die Kasse. Aber auch da bleibt ein Defizit, weil wir einfach viele Kinder 1:1 betreuen. Und das ist teuer und das ist heute nicht mehr gewünscht.
Das heißt, ihr habt einen Spendenbedarf.
Wir haben
einen
Spendenbedarf.
Ihr seid gemeinnützig,
genau,
ne?
Wir sind gemeinnützig, genau. Wir sind eine gemeinnützige GmbH und wir haben immer einen Spendenbedarf. Ungefähr 1/3 unserer Ausgaben werden von unserem Fundraising-Team immer wieder über Spenden gedeckt.
Also wer zuhört und überlegt, Mensch, da könnte ich doch was helfen, könnte sich das so überlegen, so
Darf sich gerne an uns wenden, ja. Wir haben da immer ein offenes Ohr.
Familienherberge, Lebensweg, gibt es eine Website.
Genau,
Man kann da einmalig was geben oder auch sagen, komm, einmal im Monat gebe ich da was regelmäßig. Mhm. Das könnte vielleicht für viele Familien und für Kinder einen echten Unterschied machen.
Das macht einen Unterschied, ja.
Wie gehst du mit all dem um? Was motiviert dich? Du hast schon gesagt, du hast ja dieses Konzept entwickelt, diese Idee, weil du eben als in der häuslichen Krankenpflege erlebt hast, was das wirklich bedeutet, hast dieses Konzept entwickelt und diese Familienherberge in die Welt gesetzt. Was treibt dich an? Mut und Wut, hast du schon gesagt, ja, die auch Wut über das, was man nicht aushält. Da muss man was ändern und du hast was verändert. Aber auch dran zu bleiben und auch, ich sag mal, das ganze Schwere immer auszuhalten, so Tag für Tag, die Familiensituationen mitzuerleben, ist auch ein Stück Hilflosigkeit.
Beides, ja. Immer mal wieder Hilflosigkeit, weil man politisch, weil man bei den Kassen, egal mit wem man zu tun hat, bei den Ämtern immer wieder auf Widerstand stoßt, weil sie einfach manchmal nicht, ich sag's mal mit meinen Worten, nicht fähig sind, über bürokratische Hürde hinwegzugucken oder auch einfach mal Entscheidungen zu treffen. Das ist leider immer wieder unsere Erfahrung. Und deshalb auch oft mühsam, weil man in viele Punkte gar nicht weiterkommt. Manchmal hat man das Gefühl, man macht es für sich. Also man kriegt so wiedergespiegelt so nach dem Motto, was willst du eigentlich? Aber wir wollen eigentlich Lobby sein für die Eltern, weil die Eltern das einfach nicht allein schaffen. Wir wollen Lobby sein für diese Zielgruppe, weil die einfach kaum gehört und kaum gesehen wird, egal jetzt in welchem Bereich. Und das treibt uns immer wieder an, da dran zu bleiben. Wir haben angefangen und wir werden so lange, und auch ich, solange ich gesund sein darf und es weitermachen darf, werden wir dranbleiben, auch noch eine neue Finanzierungssäule zu implementieren.
Du bist ja so die Pionierin für dieses ganze Projekt. Wenn du jetzt, lass uns mal direkt zur Sache kommen, wenn uns jetzt Gesundheitsminister und die Kassenverantwortlichen zuhören, welche drei Sätze schreibst du ihnen ins Stammbuch?
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Das Wichtigste ist, habt den Mut, Entscheidungen zu treffen, wenn ihr von was überzeugt seid, und schaut nicht nach rechts und nach links. Denn eine Entscheidung kann manchmal ganz viel helfen, wenn man dazu steht und Verantwortung übernimmt. Und manches Mal ist eine Gesetzesänderung sehr, sehr hilfreich, tut manchmal auch gar nicht weh, weil sie nicht mehr kostet.
Naja, und daran, wie eine Gesellschaft mit Eltern und mit Kranken, auch mit geschwächten Familien umgeht, daran zeigt sich auch ein Stück weit ihr Wert und ihr ganzes Wertefundament. Und der Sozialstaat ist ja von verschiedenen Seiten angegriffen. Ja. Umso wichtiger ist es, da die Situationen auch vor Augen zu haben. Ihr habt den Bambi erhalten 2023 und du wurdest als stille Heldin geehrt. Was bedeutet dir sowas? Wie gehst du damit um?
Also mir ist manchmal schon peinlich, muss ich ehrlich sagen, weil alles, was steht und alles, was bei uns im Haus passiert, habe ich ja nicht allein gemacht. Ne? Also vor allen Dingen allen voran habe ich einen Co-Geschäftsführer, Martin Möhrmann, der mit mir von Anfang an dran ist. Es macht sich so vieles an meiner Person fest, aber allein kann man sowas gar nicht stemmen. Also auch er mit seiner Expertise immer dabei, das ganze Team, was hinter uns steht. Deshalb auch gerade dieser Bambi oder die Preise, eigentlich gelten die vor allen Dingen den Eltern. Die sind eigentlich die Helden des Alltags, die jeden Tag genau das tun, was viele nicht tun können, was viele Gemeinde und Politiker nicht leisten können und was die Eltern, wo sie alleingelassen werden. Deshalb sind eigentlich die Helden, denen die Auszeichnung gilt. Was für uns jetzt bedeutet, wir werden weitergetragen. Wir werden weitergetragen und wir werden bekannter und immer mehr Familie erfahren von uns. Von daher können wir so einen Preis dann schon auch mal genießen.
Ja, und es zeigt ja auch, wenn es solche Preise gibt, gibt noch ein paar mehr. und das zeigt ja auch, dass es Resonanz findet und dass es Leute gut finden, auch in der Gesellschaft einen Rückhalt gibt. Und man irgendwie entdeckt, hey, diese Form von Mitmenschlichkeit, dieses Stück Nächstenliebe, diesen wachen Blick für bestimmte Situationen, das teilen wir, das wollen wir auch unterstützen. Ihr habt auch prominente Unterstützer. Da gibt es so einen Star-Tenor, Jay Alexander, und dann ein Fußball-Weltmeister von 1990, Guido Buchwald, der die so als Paten auch für Botschafter für eure Arbeit stehen. Wie seid ihr mit denen in Kontakt?
Sehr gut. Wir hatten jetzt vor kurzem erst ein Treffen, wo alle Botschafter zusammengekommen sind. Guido musste leider ganz, ganz kurzfristig absagen, weil er doch halt immer wieder auch andere Dinge noch zu regeln hat.
Ansonsten gibt es noch so einen Fußballverein, VfB.
Genau. Ja. aber wir sind in sehr gutem Kontakt. Sie sind bei uns zu Gast. Oft, sie haben Kontakt zu unseren Gästen, also sind nicht nur tatsächlich Promis, die nur ihr Gesicht in die Kamera halten. Ne? Mhm. Klaus-André Eickhoff, das Buch geschrieben mit mir zusammen und so ist jeder auf seine Art mit uns unterwegs.
Wir kommen auf das Buch gleich noch zu sprechen. Karin, ich will noch mal, ich habe noch mal eine Zahl. Ich glaube, ich habe die auch von eurer Website oder sonst bei der Recherche gefunden. Mhm. Wir hatten es vorher von den 200.000, 190 mhm. bis 200.000. Aber es gibt noch eine andere Zahl, dass nämlich 22.000 Kinder jährlich an Krankheiten erkranken, die als unheilbar gelten. Mhm. Das ist eine, ich finde, eine erschreckend hohe Zahl. 22.000 Kinder, das ist so viel wie eine mittlere Stadt, größere Kleinstadt oder ja, mittelgroße Stadt. Mhm. 22.000 jedes Jahr Kinder, die krank werden und nicht mehr geheilt werden können. Darauf sind wir als Gesellschaft eigentlich nicht eingestellt. Das haben wir nicht im Blick. Wie können wir denn da längerfristig damit umgehen?
Ja, da ist dieser Blickwinkel gefragt, dieses über den Tellerrand rausschauen, auch von denen, die da Abhilfe schaffen können. Aber wir können insofern damit umgehen, dass man es erstmal wahrnimmt. Ich glaube, wenn man so mit offenen Augen durch seinen eigenen Ort geht oder auch mal an den Schulen vorbei, wo die Kinder zur Schule gehen, kann man schon das eine oder andere wahrnehmen. Mir erfahre immer wieder, dass viele Menschen zwar im Umfeld jemand haben, der ein krankes Kind hat, aber sie das ganz lange nicht gewusst haben, aus irgendwelchen Gründen. Mhm, genau. Ich kann es dir nicht sagen.
Das ist nämlich so verborgen.
Die fahren so morgens mit dem eigenen Taxi in die Kindergarten, in die Schule, sie kommen wieder heim, sie sind zu Hause und wir sind ja auch gar nicht auf Barrierefreiheit eingestellt. Mhm. Also wenn man mal da schon anfängt. Ne? Ich habe jetzt gerade einen Bericht gelesen, dass eine junge Frau im Rollstuhl, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich müsste liegen, sind es 10, sind es 5, keine Ahnung, aber unglaublich lang gesucht hat, bis sie einen Frauenarzt gefunden hat, zu dem sie barrierefrei kommen kann. Das muss man sich mal vorstellen bei uns heutzutage. Ne? Schon da denkt ja kein Mensch drüber nach. Warum ist Barrierefreiheit überhaupt ein Thema? Das sollte normal sein. Jeder Kinderwagen liebt es, wenn er barrierefrei ist, jeder Rollstuhl liebt es und im Alter liebt man es auch. Warum baut man nicht prinzipiell barrierefrei? Das ist für mich so eine Frage immer wieder. Ne? Also da ist schon viel Umdenken noch gefragt.
Also darauf aufmerksam zu machen, ist mal so ein erster Schritt.
Genau, ja.
Karin, neben dir steht ein Glas. Darin sind lauter bunte Lose, hoffnungslose nennen wir sie hier im Podcast. Das ist so eine kleine Rubrik und ich bitte dich, das Glas mal herzuziehen zu dir und ein Los herauszuziehen. Du kannst die Farbe wählen und
Blau natürlich.
Ein blaues passt zum Pulli.
Ja, ich bin blau, also unterwegs.
Und dann lies mal vor, was draufsteht und kommentier das einfach.
Hoffnung gießt in Sturmnacht Morgenröte.
Oh, klingt poetisch.
Johann Wolfgang von Goethe.
Ach guck, der alte Goethe.
Hoffnung gießt in Sturmnacht Morgenröte. Also ich würde es mal spontan sagen, nachts stürmst, morgens ist wieder schön, lese ich hier raus. Und Sturm, da denke ich jetzt tatsächlich auch an was, was mir immer wieder so im Kopf rumgeht. Und das ist Rückenwind und Aufwind und Hinfallen. Weil für mich ist eigentlich, oder Gegenwind, für mich ist Gegenwind nicht immer Gegenwind, man kommt nicht weiter, sondern Gegenwind kann auch mal wie beim Drache sein, dass man aufsteigt. Mhm. Und das würde ich dort spontan mit dem zusammen in Verbindung bringen. Hinfallen bedeutet, man lässt den Wind rübergehen, steht wieder auf, dann kommt der, also kommt immer darauf an, von welcher Seite, dass man den Sturm oder den Gegenwind sieht. Mhm. Und so würde ich auch, okay, Sturmnacht kann mal sein, aber morgens geht es wieder weiter.
Ja, und die Hoffnung hält im Grunde diese Erwartung wach, ne? Der Morgen wird kommen.
Ja.
Auch wenn die Nacht stürmisch ist und so. Was bedeutet Hoffnung für dich? Hast du so eine Morgenröte am Horizont?
Hoffnung für mich bedeutet eigentlich, dass es nicht immer nur schön sein muss und zu sagen, ja, ich bin ein hoffnungsvoller Mensch, sondern Hoffnung bedeutet für mich auch in schwierigen Situationen, die wahrzunehmen, auch mal wirklich sich dem reinzugeben, aber nicht stehen zu bleiben. Einfach, es geht weiter und für mich war wirklich, ich habe schwere Zeiten auch in der Familienherberge, also nicht in, sondern beim Entstehen von der Familienherberge gehabt, auch mit vielen Menschen, wo für mich so dieses, ja, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen christlich werden, befiehl du deine Wege, das geht immer weiter. Ich habe es nicht in der Hand, meine Hoffnung liegt woanders. Ich bin nicht derjenige, der alles machen kann und alles muss. Ich darf es abgeben und das ist meine Hoffnung. Ich trage nicht die ganze Last der Welt allein.
Befiehl du deine Wege ist ein Psalm, ist ein Lied von Paul Gerhardt.
Ist ein Lied von
auch,
Paul Gerhardt,
befiehl du deine Wege quasi Gott an.
Genau,
dem,
dieses Abgeben.
Der für dich sorgt.
Ja,
und
Genau.
Der dich
genau.
Spielt Glaube für dich schon eine Rolle, ne?
In
dem, was du tust.
Mhm, schon, ja.
Du bist in der evangelischen Landeskirche, in der Liebenzeller Gemeinschaft schon gewesen. Mhm. Also Glaube hat für dein Leben spielt eine Rolle. Mhm. Aber du trägst das gar nicht vor dir her, sondern du bist einfach mit dem Himmel im Herzen unterwegs, oder? So.
Der Satz ist genial. Der hat mir total gefallen, als ich den das erste Mal gelesen habe. Und es stimmt, ja, ich mag das nicht so, wenn man so, hallo, ich bin Christ, ich möchte, dass du das auch hörst, sondern ich finde es immer gut, wenn man es im Gespräch rauskriegt oder erfährt oder wenn man angesprochen wird aufgrund von irgendwas, was man getan oder gesagt hat. Und so passiert es auch bei uns in der Familienherberge. Mhm. Ja, also wir haben jetzt nicht gleich am Eingang ein großes Kreuz hängen.
Ja, und das braucht es eigentlich nicht, ja. weil man sieht, was ihr tut. Mhm. Und da fragt man ja automatisch, hey,
genau.
Wie kommt man auf so eine Idee, sowas in die Welt zu setzen? Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, hast das schon angedeutet. Mhm. Das heißt, das Wunder hinterm Dorf. Da haben wir wieder das Land, ne?
Ja.
Irgendwie so.
Ja, sind wir im Dorf.
Ich will mal so fragen, welche Wunder hast du erlebt? Ist es für dich eine Wundergeschichte, die Familienherberge?
Absolut. Wenn man bedenkt, wo wir herkommen, das ist ja hinterm Dorf. Klar, toller Platz, ne, keine Frage. Aber das war ja der Hof von meinen Eltern, da bin ich ja groß geworden. Und dann so mit unseren, mit meinen Geschwistern die Idee zu teilen, und die nehmen die Idee auf und trage sie auch im Herzen und teile sie mit mir. Und es geht weiter, meine Eltern teilen das. Es entsteht auf dem Hof, wird dann die Familienherberge gebaut. Es ist eigentlich nicht selbstverständlich. Und das ist für mich schon ein großes Wunder, dieser Zusammenhalt erstmal in der Familie. Mhm. Dann, dass andere Menschen Wind davon bekommen haben und dass andere Menschen das auch in ihr Herz aufgenommen haben, als ihren Auftrag gesehen haben. Das ist für mich eigentlich schon ein Wunder. Und dass dieses Haus dann am Ende stehen durfte und wir mit Spendengeld, wir haben ja mit 0 Cent angefangen und dass dann so ein Haus, was über 3 Millionen kostet, dann letztendlich hier stehen darf. Also wenn das nicht ein Wunder ist, dann weiß ich nicht.
Ja, wirklich. Aber es zeigt ja auch, dass diese Familienherberge ja auch ein Projekt eurer Familie ist. Mhm. Schon das ist ein Wunder, dass das so gelingt. Man hätte auch was anderes damit machen können.
Ja.
Und dass diese Einmütigkeit dann hergestellt werden konnte und ihr diese Idee verfolgt habt, das ist schon stark. Große Träume. Hast du zumindest gehabt, so einen Wunsch vor Augen? Man braucht eine Vision,
ja,
bevor man was anfängt, damit was werden kann. Mhm. Wovon träumst du gerade? Nur damit wir vorbereitet sind auf das, was noch kommt.
Also das Persönliche lasse ich jetzt mal weg. Ich gehe jetzt mal Familienherberge ein. Ja, also wir wünschen uns tatsächlich, und da nehme ich wieder den Herrn Mörmann mit rein, dass die Finanzierung irgendwann so klar steht, dass wir nicht Angst haben müssen, dass es irgendwann untergeht. Und da gehört dazu, dass wir uns wünschen, dass wir eine Anerkennung kriegen für familienorientierte Reha, weil die Familien haben es genauso verdient wie alle anderen, die irgendwo eine Kur oder eine Reha verschrieben kriegen und sie im Moment einfach keine Möglichkeit haben. Das wäre so unser ganz, ganz großer Wunsch. Genau. Und dass noch viele Familien zu uns kommen, die noch nichts von uns gehört haben. Wir haben immer mal wieder auch Lücken, trotz dass es so viele Familien gibt, weil viele Familien sich oft nicht mehr trauen, weil sie schon so viel schlechte Erfahrungen auch gemacht haben, egal durch welche Begegnungen. Das wäre unser großer Wunsch. Genau. Dass unser Haus aus allen Nähten platzt.
Also, Botschaft angekommen, wir schicken sie hiermit in die Welt, sage ich mal.
Und noch ein paar Mitarbeiter für die Pflege.
Okay, ja, das glaube ich, das ist natürlich auch ein Thema. Ihr braucht ja auch Fachkräfte. Ne?
Ja. Und ja, genau. Ja. Ja, da sind wir wirklich gleich unterwegs wie Kliniken gerade auch. Haben wir keine Sonderstellung. Ja.
Also man sieht, es ist ein Riesenstück, was ihr geschafft habt. Es ist eine Wundergeschichte und zugleich seid ihr auch darauf angewiesen, dass weiter Wunder passieren, es zumindest gut vorangeht. Mhm. Es läuft nicht von selber, sondern es ist immer auch Arbeit gefragt. Ja, dafür können wir euch nur alles Gute wünschen. Aber bevor wir das Gespräch beenden, liebe Karin, habe ich noch 3 Satzanfänge für dich. Okay. Ich lese dir 3 Sätze vor und du vollendest sie einfach. Oder sagst, nee, mache ich nicht. Aber nee, wirst du machen. Gut. Erster Satz. Jeder Mensch kann die Welt verändern, wenn er
mit dem ersten Schritt anfängt.
Ja, das ist gut. Etwas vom Wichtigsten in meinem Leben ist
meine Familie.
Und 3. Satz. Wenn ich vielleicht in 20 Jahren meine Memoiren schreiben werde, dann steht da auf jeden Fall drin.
Ich habe gern gelebt.
Hast du lange überlegt. Ja, aber die Lebensfreude, die spürt man dir ab in all dem, was du an Großem tust. Karin, ich wünsche dir alles Gute und vor allem auch den Kindern und Familien, die bei euch zu Gast sind. Und dass sie da wirklich ein Stück Hoffnung auch mitnehmen in der Familienherberge. Gottes Segen, du bist ein Hoffnungsmensch.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
Und das wünsche ich euch auch, eine Hoffnung, die euch hält, die euch trägt und die euch immer den nächsten Schritt gehen lässt. Ein Stück Himmel im Herzen und damit viel Freude beim Weltverändern.